Ja, das vorgegebene Thema war Beautiful Small, Misleading Large, Randomized Trials. Ich habe es auf Englisch übersetzt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mir schon die Arbeit der Vorbereitung für das Thema mache, möchte ich den Vortrag auch in Zukunft woanders noch zeigen. Ich selbst war internistischer Intensivmediziner in Innsbruck und bin jetzt internistischer Primar, nur mit Stroke Unit und Subintensiv heißt es in Italien, Intermediate Care Station in Bozen. Was mich konstant beschäftigt, ist natürlich die Frage, und zwar da herunten, Understanding of the Methods. Wir sind gefordert, kritisch zu lesen und uns zu fragen, was wir in der täglichen Praxis machen. Warum sind wir gefordert? Mich hat zuletzt die Volumenstherapie beschäftigt mit all den Diskussionen. Und das, was da alles passiert ist, hat ja im Grunde zu einem Glaubenskrieg geführt zwischen evidenzbasierter Intensivmedizin und sonstiger Intensivmedizin. Randomisierte, kontrollierte Studien sind natürlich heute Routine und Standard. Sie sind der höchste Grad von Evidenz für Therapie- und Präventionsuntersuchungen. Und wenn man sich die 2000-jährige Medizingeschichte anschaut, die erste Studie zu Streptomycin in der Tuberkulosetherapie, die nach den Kriterien einer randomisierten, kontrollierten Studie gemacht worden ist, ist nur 60 Jahre alt. Und was wir zurzeit erleben, ist natürlich wahnsinnig viel Methodendiskussion und es gibt eine entsprechend hohe Geschwindigkeit in der Entwicklung der methodischen Anforderungen an solche Studien. Das Thema war also, Augenmerk zu legen auf die Frage, kleine, schöne Studien oder viele kleine, schöne Studien mit entsprechenden Schlussfolgerungen oder wenige große Studien, die vielleicht uns wie eine große Docke eine kleine Herrin in die Irre führt oder in die falsche Richtung ziehen kann. Die Beobachtung der letzten Jahre ist, dass Studien, randomisierte, kontrollierte Studien insgesamt größer werden, und zwar mit großer Geschwindigkeit, dass wir noch vor 10 Jahren in Anästhesie und Intensivmedizin eine Studie mit 200, 300 Patienten als große Studie bezeichnet haben, dass zurzeit die wichtigen Studien Tausende von Patienten haben, ob das Beta-Blocker sind oder ob das wie zuletzt die kolloidalen Lösungen auf der Intensivstation in Australien sind. Die Gründe dafür, warum die Studien größer werden müssen, ist, dass wir in der Regel nur kleine Effekte, Wirkungen erwarten können. Wir hören weniger von absoluter Risikoreduktion als von relativer Risikoreduktion. Und der Grund dafür ist, dass die Medikamente, die im Drug Design entworfen werden, meistens die neuen modernen Medikamente einen präzisen Wirkungsmechanismus haben, dass aber die Komplikation von Erkrankung in der Regel multifaktoriell ist. Und ich kann mir nicht erwarten, von einer Intervention große Effekte ableiten zu können. Begonnen hat sicherlich diese Diskussion der Misleading-Geschichte mit der Cochrane. Ich bleibe also bei meinen Beispielen bei der Volumenstherapie mit der Cochrane-Publikation 98 zum Albumin. Und das sind ursprünglich 28 Studien publiziert worden oder untersucht worden in einer Meta-Analyse mit einem Gesamtergebnis, das erhöhte Mortalität ergeben hatte. Wenn man sich die Größe dieser Studie, es ist zu klein zum Durchlesen, anschaut, so sind die Zahlen 2 Ereignisse bei 9 Patienten in der Interventionsgruppe, 3 Ereignisse bei 11 Patienten in der Kontrollgruppe. Die größte Studie dabei hat gerade 225 Patienten gehabt. Und die Reaktion war aber leider trotzdem, oder leider, die Reaktion damals war verständlich so, dass diejenigen Krankenhausapotheker, die mit Albumin ein Kostenproblem hatten, das Albumin verschwinden lassen haben. Und das wurde natürlich unterstützt durch Key Opinion Leaders. Wenn ich mir die Vorträge vom Herrn Bolt, der auch in Wien gehalten hat, anschaue, er hat ein Dia gehabt, wo also die Albuminverwender quasi den Patienten auf dem Galgen gehabt haben. Ja. Dass die Konkurrenzindustrie darauf aufgesprungen ist und versucht hat, mit maximaler industrieller Unterstützung alternative kolloidale Volumenstherapeutika zu forcieren. Dort, wo das Albumin nichts kostet, in Australien, konnte dann eine große Studie gemacht werden, die SAFE-Studie mit ca. 7000 Leuten. Und dort ist Albumin im Vergleich zu kristalloider Lösung, physiologische oder normale Kochsalzkonzentrationslösung, verglichen worden. Und es ist dabei herausgekommen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Gruppen. Und diese Studie gilt als die höhere Evidenz als die Studie, als die Meta-Analyse-Resultate von 98. Und warum diese Studie gemacht worden ist, hatte damit zu tun, dass 2001 schon eine nächste größere mit 71 Studien Meta-Analyse publiziert wurde, wo die ursprüngliche Beschreibung der Cochrane-Gruppe ja nicht mehr bestätigt werden konnte. Das ist also etwas, was die erste wichtige Botschaft ist, diese SAFE-Studie hatte als wesentlichsten primären Endpunkt die Mortalität der Patienten nach 4 Wochen. Und es gilt, sich wirklich vor Augen zu halten, dass wichtige klinische Endpunkte ja in der Regel wenig häufig auftreten, dass wir niedrige Ereignisraten haben, wenn wir als primären Endpunkt zum Beispiel die Mortalität haben oder Sepsis oder Schlaganfall oder Myokardinfarkt oder Lungenembolie. Und je weniger häufig die Ereignisrate ist, umso schwieriger wird es zu beweisen, ob die Intervention tatsächlich wirksam ist oder nicht. Im Gegensatz dazu sind weniger wichtige Endpunkte, Ereignisse viel häufiger und dementsprechend auch besser oder leichter untersuchbar. Und wir können zum Beispiel Untersuchungen zur Beinvenenthrombose machen. Interessanter sind jene natürlich, nicht die kleinen Wadenvenenthrombosen, sondern sind jene, die zur tödlichen Lungenembolie führen oder die zur Lungenembolie, nicht tödlichen, untödlichen Lungenembolie führen. Wir haben also unterschiedliche Ereignisraten und die entscheiden letztlich, ob eine große Studie sinnvoll ist oder eine kleine Studie für uns informativ sein kann. Wenn wir geringe Ereignisraten haben und wenn wir zum Beispiel auf der Intensivstation uns in den Studien bewegen, dann sind wir zwischen 5% und 10% zum Beispiel. Schauen wir, wenn zum Beispiel eine Mortalitätsrate von 8% in der Kontrollgruppe auftritt, dann würden wir eine relative Risikoreduktion von 25% haben, wenn 2 Todesfälle durch die Behandlung verhindert werden könnten. Nur kurz, um noch einmal das Wort absolutes und relatives Risiko zu besprechen, weil bei den großen Studien, bei den klinisch informativen wichtigen Studien mit wichtigen primären Endpunkten haben wir nur relative Risikoreduktionen zu erwarten. Und die sind in der Größenordnung in der Kardiologie, viele Studien sind gestartet mit 20% relativer Risikoreduktion. In der Intensivmedizin vielleicht 25% relative Risikoreduktion. Und wenn man sich das zum Beispiel, vor Augen hält, wenn die Baseline Event Rate, wenn also das Risiko für das Ereignis 8% wäre, 8 Ereignisse pro 100 Patienten, und wenn ich mich in der grundsätzlichen Aussage, die Hypothese, nämlich die Aussage ist die Hypothese, dass die Intervention wirksam ist, richtig oder falsch? Wenn ich nicht falsche Schlussfolgerungen ziehen will, nicht häufiger als nur 20% mich 20 Mal von 100 Mal irren möchte, dann hat diese Untersuchung eine gewisse Aussagekraft oder eine statistische Power for Detection. Es hängt davon ab, wie groß der zu erwartende Effekt ist, wie groß zum Schluss die Stichwort Stichprobengröße bei der Untersuchung oder die Patientenzahl, Zahl der Patienten, die eingeschlossen werden muss, sein muss. Und diese relative Risikoreduktion, im Grunde sollten wir die vorher festlegen. Wir sollten sagen, was wir glauben, dass klinisch sinnvoll wäre zu erreichen, wenn wir am Ende für bestimmtes Geld eine bestimmte Therapie einführen wollen. Es muss also das Ausmaß der relativen Risikoreduktion in einem klinisch für uns sinnvollen Maß vorhanden sein. Die notwendigen Studiengrößen sind im Grunde, wenn ich hier die 8%ige Ereignisrate bei der Ausgangssituation habe, je kleiner der Effekt, den ich erwarte, ist quasi exponentiell am Zunehmen, am Steigen. Im Gegensatz dazu sind die kleinen Studien, wir haben eine Vielzahl von kleinen Studien, zum Beispiel diese 28 Albuminstudien in der Cochrane-Gruppe, gut untersucht. Viele von diesen Studien sind wiederholt worden und das Risiko, dass signifikante kleine Studien bei Wiederholung nicht mehr signifikant sind, ist sehr hoch. Und das hat verschiedene Ursachen, auf die wir später nochmal kurz zurückkommen können. Ein Trick oder eine Schwierigkeit dabei ist, dass die P-Werte, die Angabe von P-Werten, die häufig bei kleinen Studien gemacht wird, um eine statistische Signifikanz abzuleiten oder nicht abzuleiten, auch was ganz unzuverlässig ist, dass wir eine Fehleranfälligkeit bei den kleinen Studien haben. Und das nur zum Beispiel, wenn wir eine Studie zum Beispiel hernehmen hier mit 400 Patienten, die in der Studie sind, 200 Patienten kriegen die Behandlung, 200 Patienten sind die Kontrollgruppe. Und wenn wir hier eine Ereignishäufigkeit von 5% hätten, also 10 Ereignisse bei 200 Patienten, und in der Kontrollgruppe, in der Behandlungsgruppe würde das um 8 Ereignisse reduziert werden können, dann ist das Ergebnis statistisch signifikant. Wenn ich es nur um 7 Ereignisse reduziere, dann ist das Ergebnis statistisch nicht mehr signifikant. Das heißt, bei kleinen Studien läuft man Gefahr, dass minimale Ereignisunterschiede schon Signifikanz oder Nicht-Signifikanz entscheiden lassen. Was ist der B-Wert? Der B-Wert gibt uns nämlich nur an, die Wahrscheinlichkeit, das müsste also kleiner als 5 sein, nicht kleiner gleich 5. Ein B-Wert von kleiner gleich 5 bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Unterschied, den wir im Behandlungsergebnis sehen, zur Kontrollgruppe nicht zufällig aufgetreten ist. Das ist die ganze Aussage. Und das lässt sich daraus im Grunde die Puristen unter den Statistikern sagen, überhaupt nichts ableiten über die Stärke des Effektes. Natürlich gibt es einen Zusammenhang damit. Deswegen ist es wichtig, dass man bei Studien, wenn man sie durchliest, schaut, ob die Odds-Ratio und das Konfidenzintervall angegeben werden. Wenn wir die relative Risikoreduktion hier nur als Beispiel von 45% hätten, dann steht dabei das Konfidenzintervall 95. Wenn das zum Beispiel zwischen 4 und 90 wäre, das Konfidenzintervall relativ breit wäre, dann bedeutet das, dass bei 95 von 100 Studienwiederholungen das Resultat, die mittlere Risikoreduktion zwischen wiederum 4% und 90% liegen wird. Ja? Im Endeffekt haben wir damit die Möglichkeit, dass wir entweder einen klinisch vollkommen irrelevanten Effekt erzeugen oder einen klinisch relevanten Effekt haben können. Dass es also wichtig ist, dass wir, wenn wir anschauen, wie groß ist das Konfidenzintervall, ob das Konfidenzintervall den klinisch sinnvollen Effekt Und den können wir uns, den müssen wir uns nicht von anderen sagen lassen. Da hat jeder von Ihnen selber ein Gefühl, wann ein klinischer Effekt sinnvoll ist und wann nicht. Dass wir einen solchen klinisch sinnvollen Effekt natürlich im irrtumsfreien Bereich haben müssen. Ja? Dass also das Konfidenzintervall in der Beurteilung der klinischen Relevanz von Studien viel wichtiger ist als die statistische Signifikanz nach der Irrtumswahrscheinlichkeit und dem B-Wert. Dann haben wir ja andere Formen, viele kleine Studien, ja, wie zum Beispiel 0 Todesfälle in der einen Albuminstudie, 2 in der anderen und so weiter. Dann zählt man da halt 25 Studien zusammen und am Ende habe ich 49 Todesfälle in der Interventionsgruppe und 62 Todesfälle oder nur 39 in der Kontrollgruppe. Ich komme dann schon auch auf eine größere Anzahl von Ereignissen. Und es entscheidet über die Aussagekraft einer Studie die Anzahl der Ereignisse, nicht die Anzahl der untersuchten Patienten. Wenn das Risiko für das Ereignis ganz gering ist, dann brauche ich, wie eingangs gesagt, eine ganz große Ausgangspopulation, um genügend Ereignisse zu haben, damit ich meine Signifikanz absichern kann in der Aussage. Also, es gibt Meta-Analysen. Und was ist zu den Meta-Analysen dann zu sagen? Meta-Analysen in der Regel kombinieren kleine Studien. Jetzt haben wir in der Volumenstherapie Meta-Analysen mit kleinen Studien und großen Studien. Wie die zu interpretieren sind, da komme ich gleich dazu. Das also in Meta-Analysen, wir wissen, obwohl wir eigentlich die gleichen Erkrankungen in der gleichen Population untersuchen lassen würden oder untersuchen wollen, dass die Studiengrößen ganz unterschiedlich sind, dass es also kleine gibt und große gibt. Und man weiß, dass aus den Meta-Analysen, dass kleine Studien dazu tendieren, den Effekt, die Wirksamkeit zu übertreiben. Und warum das so ist, hat verschiedene Gründe. Es gibt ein bisschen diese statistische Fehleranfälligkeit, das scheint aber weniger wichtig zu sein. Eine ganz interessante rezente Untersuchung, man hat verglichen die Studien, die in den Studiendatenbanken, zum Beispiel clinicaltrials.gov, eingegeben werden, hat man nachverfolgt, wie viele davon am Ende publiziert werden. Und 30% von Studien werden nicht publiziert. Nach wie vor, obwohl man die Registries eingeführt hat, um auch Negativresultate publizieren zu können. Ich habe Schwierigkeiten, ein negatives Resultat an einer unterbauerten kleinen Studie überhaupt zu publizieren. Wenn ich eine zu kleine Studie gemacht habe, trotzdem ein zufälligerweise signifikantes Resultat habe, habe ich eine größere Chance, das zu publizieren. Wenn ich dann eine Meta-Analyse mache, Literatursuche mache, dann finde ich überproportional publizierte Studien. Und ich kann zwar aus der Statistik für den Publikationsbias korrigieren, aber dann muss ich schon adjustieren und ich werde mir gleich unsicher. Und diese Tendenz, dass die kleinen Studien die Ereignisgröße überschätzen, die ist ganz nett in einer rezenten Publikation aus dem British Medical Journal verifiziert worden. Und zwar hat man dabei eine Vielzahl von Meta-Analysen untersucht, unterschiedlichste Patienten, da geht es nur um die Meta-Analysen, die ein signifikantes Ergebnis erbracht haben. Und man hat angeschaut, man hat das kleinste Quartal mit die drei oberen Quartale verglichen und findet diese Effektgröße. Wenn man die kleineren gruppiert, die unteren drei Quartale mit der Gruppe mit der größten Patientenzahl in der Studie, ist die Effektgröße unterschiedlich. Noch eindrucksvoller wird es, wenn ich zum Beispiel Studien mit unter 50 Patienten vergleiche mit Studien mit über 50 Patienten. Da ist die mittlere Effektgröße hier bei 0,5. Wenn ich Studien kleiner als 1.000 mit Studien größer als 1.000 Patienten vergleiche, ist die Effektgröße nur mal 0,15 in diesem Fall. Das heißt, dass je kleiner die Studien sind, desto größer in der Regel beschreiben Meta-Analyse die Effektstärke. Und das ist etwas, was man im Hinterkopf haben muss, dass wir in der Interpretation von Meta-Analysen, wenn diese nur aus kleinen Studien zusammengesetzt sind, entsprechend vorsichtig sein müssen. Beispiel aus der Diskussion um die Hydroxyethylstärke. Da habe ich genommen die Meta-Analyse von Berners Gruppe, Hase, British Medical Journal, Voluven bzw. dritte Generationsstärke im Vergleich zu anderer Therapie, entweder Kristalloide oder Albumin, bei Sepsis-Patienten. Und da sieht man, dass drinnen sind die noch nicht publizierte, nur als abstrakt vorliegende Basisstudie, die Christmas-Studie, die publiziert ist, zwei kleine Studien und noch zwei weitere kleine Studien und eine, die 6S-Studie von der Berner Gruppe, die in diesem Fall die größte Studie gewesen ist mit ca. 800 Patienten. In diesem Fall ist die Effektgröße der kleinen Studie dort, wo auch die große Studie die Effektgröße hat. Wenn wir also eine Meta-Analyse mit kleinen und großen Studien beurteilen, dann sollten wir schauen, dass ja der Gesamteffekt dort ist, wo die große Studie auch tendenziell ist. Wenn der Gesamteffekt der großen Studie widerspricht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Meta-Analyse falsch ist, größer. Kurz weiter in diesem Kontext, was ist, wenn natürlich die Studiengröße entscheidet über die statistische Aussagekraft oder über die Power überhaupt in der Interpretation der Untersuchung, haben wir viele Untersuchungen, wo keine Signifikanz herauskommt. Und das kann sein, dass die Studie zu klein gewesen ist, dass einfach mehr, die Studie hätte größer sein müssen, damit die Schwankungsbreite geringer wird, die Standardabweichung geringer wird, damit eher ein signifikantes Ergebnis rauskommt. Oder aber es gibt gar keinen Effekt und die noch so große Studie würde nicht imstande sein, eine signifikante Wirksamkeit zu beweisen. Wie können wir darüber entscheiden? Wir müssen imstande sein, das zu sagen. Und das ist dann diese ganze Diskussion, ob die Studie entsprechend gepowert gewesen ist. Ob die Anzahl der Patienten, die eingeschlossen worden sind, groß genug ist. Diese Frage nach den underpowerten Studien haben wir sowohl bei den klinischen, großen Studien, wie zum Beispiel die französische EAS-Studie, die haben untersucht hyperonkotisches Albumin beim septischen Schock, früh verabreicht. Diese Studie war errechnet für eine Mortalität von 40%. Tatsächlich war die Studienmortalität aber nur 20%. Und das Ergebnis, nominell eine leichte Mortalitätsreduktion durch das Albumin, aber statistisch nicht signifikant. Viel häufiger haben wir solche Ergebnisse aber bei sogenannten Surrogat-Endpunkt-Studien. Der Großteil der kleinen Studien sind nämlich Surrogat-Endpunkt-Studien. Da gibt es Gründe, auch wo wir kurz darüber reden werden, warum das so ist. Was ist eine Surrogat-Endpunkt-Studie? Surrogat-Endpunkt-Studien werden gemacht, wenn ich möchte eine Untersuchung machen, niemand anderer macht sie mit mir zusammen, ich schaffe aber nicht die entsprechende Patientenzahl, da wähle ich einen Studienendpunkt aus, der mir die statistische Aussagekraft hat. Und das sind dann meistens Studien mit nur einem Surrogat-Endpunkt. Und dieser Parameter sollte natürlich relevant aussagekräftig sein für einen klinischen Endpunkt, den ich im Grunde gerne besser abgeklärt hätte. Im Grunde möchte ich wissen, ob Patienten besser leben oder länger leben und nicht, ob sie vorübergehend irgendwelche besseren Laborparameter haben. Wenn ich mit Surrogat-Endpunkt-Studien werden trotzdem publiziert, zuhauf. Warum? Weil ich daraus die richtigen Hypothesen ableiten kann, zum Schluss die bestätigungsgroße Studie zu designen, durchzuführen und dann die Wirksamkeit von einer Intervention zu beweisen. Was unterscheidet die Surrogat-Endpunkt-Studie von den großen klinischen Endpunkt-Studien? Surrogat-Endpunkt-Studie messen meistens kontinuierliche Variablen. Und bei wir haben gesagt, später bringe ich noch einmal kurze Zusammenfassung, dass die Anzahl der Ereignisse bei den großen Studien wichtig ist für die Aussagekraft. Und man weiß, dass man in etwa 50 Ereignisse haben sollte, um wirklich eine gescheite Schlussfolgerung zu machen. Wenn das aber zu wenige Patienten sind, die das Ereignis haben, muss ich entsprechend der Häufigkeit der Ereignisse die Grundpopulation erhöht haben. Im Gegensatz dazu, bei den kontinuierlichen Surrogatendpunkten ist jeder Patient statistisch auswertbar, wo ich dann relativ schnell eine Anzahl von 50 Patienten habe, um zum Schluss auf meine Aussagekraft zu kommen. Wie man die notwendige Fallzahl errechnet, das hängt dann von der Beschreibung vom Surrogatparameter ab. Ich habe später eure letzte Arbeit im British Journal of Anesthesiology als Beispiel genommen, wo es um die Blutung gegangen ist, die Patienten in der Herzchirurgie, was in der Drainage in den ersten 24 Stunden bei der Herzchirurgie an Blut sammelbar ist. Und dort ist verwendet worden die Standardabweichung, die Schwankungsbreite des Blutes, das ich für normal sammle. Und aus dem errechne ich mir dann ab oder aus, wenn eine neue Intervention wirksam sein soll, wie viele Patienten brauche ich, um das zum Schluss auch wissenschaftlich oder statistisch signifikant sagen zu können. Und zum Beispiel, wenn ich sage, häufig wird verwendet die Hälfte der Standardabweichung. Wenn also der mittlere Blutverlust 700 Milliliter sind, dann habe ich eine gewisse Standardabweichung, die vielleicht bei 300 plus minus 300 ist. Dann würde die Hälfte der Standardabweichung würde dann 150 sein oder 185, was bei euch. Dass ich also, wenn ich finde, dass 185 Milliliter weniger geblutet wert ist zu untersuchen, dann brauche ich für diese Untersuchung zweimal 64 Patienten. Also es gibt Methoden, wonach ich errechnen kann, aufgrund von der Ausgangsbeschreibung der Patienteneigenschaften, die mir den Surrogatparameter ausmachen, wie ich eine ausreichende statistische Power von der Untersuchung zusammenbringe. Ich habe das schon gesagt, dass es um die Volumenstherapie vielfach geht. Da ist jetzt diese publizierte Studie von der Wiener Kardioanästhesie, wo also untersucht worden ist, die Wirkung von 5%igem Albumin, dann 6%igem Voluven oder Ringerlaktat auf Blutverlust in der Kardiochirurgie allgemein. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich es schlecht gelesen habe. Ja. Es ist eine Single-Center-Studie, das heißt, deren Möglichkeit, ausreichende Fallzahlen zusammenzubringen, ist limitiert auf das, was klinisch läuft. Es ist gemacht worden doppelblind, das ist wichtig bei randomisierten, kontrollierten Studien. Und es wurde definiert als primärer Studienendpunkt, wie viel Blut in der Drainage nach 24 Stunden ist. Und da ist eben da ist zuerst historisch genommen worden, wie viel war in der letzten Zeit immer in den Drainagen, wie groß war da die Standardabweichung, und man hatte definiert, dass 185 Milliliter die entsprechende Standardabweichung sein soll. Es wurden drei Gruppen untersucht, nicht zwei. Und man hat pro Gruppe 80 Patienten genommen, obwohl man eigentlich für die Hälfte der Standardabweichung nur 64 bräuchte. Aber man muss ein paar mehr machen, weil ein paar fallen immer aus, damit ich nicht durch die ausgefallene zum Schluss keine richtige Aussagekraft mehr habe und so weiter. Das wären die 64 gewesen. In Wirklichkeit waren es dann die 80 pro Gruppe. Das Ergebnis dabei, also gegeben, untersucht ist worden eine bestimmte vergleichbare Menge von den Volumenstherapeutika inklusive was in die Herz-Lungen-Maschine gegangen ist. Und das Hauptergebnis der Untersuchung war, dass die drei Gruppen sich hinsichtlich des Blutverlustes nicht unterschieden haben. Nicht signifikant unterschieden haben. Es sind eine Reihe von sekundären Endpunkten noch zusätzlich untersucht worden, die alle blutungsrelevant gewesen sind. Die wurden dann interpretiert und man kann daraus Hypothesen generieren. Wichtig ist aber, dass die Hauptbeobachtung aus der Untersuchung keinen signifikanten Unterschied ergeben hat. Und die Frage ist das, war die Studie zu klein oder gibt es keinen Unterschied? Weil die Studie korrekt gepowert war, ist die gerechtfertigte Schlussfolgerung, dass die Menge an Blut, die nach 24 Stunden in der Drainage gefunden werden kann, nicht signifikant davon abhängig ist, welches der drei Volumenstherapeutika ich zu Beginn verwende. Wir haben also, was in der Studie, was ich nicht gefunden habe, waren Konfidenzintervalle, aber vielleicht habe ich es zu wenig genau geschaut. Über die Bedeutung der Konfidenzintervalle habe ich schon geredet, möchte ich also aus Zeitgründen, damit es nicht so lange noch geht, nicht mehr mich auslassen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Breite der Konfidenzintervalle und der Anzahl der Patienten, die untersucht worden sind. Und Studien mit breiten Konfidenzintervallen sind in aller Regel unterbauert, haben zu kleine Fallzahlen untersucht. Es gibt Computerprogramme, wo man sich die notwendigen Fallzahlen, wenn man also die Arbeiten durchliest, muss man die Methodikseite durchlesen und man muss lesen, oder wenn man eine Studie bei einer Ethikkommission einreicht. Ja, die Ethikkommission jetzt will wissen, ob die Studie, die Patientenzahl genügend groß ist. Ja. Da muss ich also vorher imstande sein, das genau zu definieren, warum ich wie viele Patienten als ausreichend für welchen Endpunkt haben will. Was man sich merken kann, das ist ganz nett aus einer Publikation, von evidenzbasierten Medizinern, die eine sogenannte 50-50-Regel, wenn man es anschaut. Und zwar, wenn ich, das gilt jetzt nicht für die kontinuierlichen Variablen von den Surrogatparameterstudien, sondern für die Studien, die zum Beispiel Pneumonie, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter haben. Ich brauche 50 Ereignisse, wenn die relative Risiko, Entschuldige, die relative Risikoreduktion, die ich als klinisch sinnvoll erachte, 50% ist. Und man kann sich also, wenn man dann die Untersuchungsergebnisse anschaut, die Rohdaten, ja, wie viele sind in den einzelnen jeweiligen Gruppen gewesen und wie groß war die Ereigniszahl, wenn es klinisch relevante Endpunktstudien gewesen sind, dann sollten die Ereigniszahlen dort in diesem Bereich liegen. Sollten 50 betragen, idealerweise. Wenn die Ereigniszahl 50 ist, dann ist höchstwahrscheinlich das Konfidenzintervall im signifikanten Bereich. Also, vorletztes Dia, die Vorteile und die Nachteile von großen klinischen Studien. Die großen klinischen Studien sind natürlich die aussagekräftigen und die kleinen sind Futter. Ja? Man kann also damit große Studien vorbereiten oder eventuell noch untermauern. Große klinische Studien sind imstande, kleine, aber klinisch relevante Behandlungseffekte zu beweisen. Und sie sind die beste Beurteilungsmöglichkeit für einen Behandlungseffekt, für einen tatsächlich vorhandenen Behandlungseffekt. Und sie sind natürlich viel weniger anfällig, nicht nur was die Statistik betrifft, sondern was auch eine ganze Reihe von anderen Bias betrifft, die zum Schluss irreführend sind. Im Gegensatz, das Ganze kostet natürlich viel mehr Geld. Ich brauche meistens mehrere Zentren oder viele Zentren, um die entsprechende Patientenzahl zusammenzubringen. Die Datenakquirierung dauert viel länger. Die zuletzt publizierte, im JAMA publizierte Studie von Jalil Anane hat 9 Jahre lang Daten gesammelt, wo man sich natürlich dann schon fragt, was haben wir dann auch noch für Schlussfolgerungsmöglichkeiten. Und die vielen Zentren, die multizentrische Notwendigkeit mit der ganzen Logistik habe ich schon angesprochen. Schlussfolgerung, kleine Studien sind eher irreführend, weil sie oft nicht ausreichend Patientenzahlen haben, unterbauert sind für wichtige klinisch relevante Endpunkte, weil sie fehleranfällig sind und weil wir auf verschiedensten Ebenen Voreingenommenheiten in unsere Beurteilungen einführen. Meta-Analysen von kleinen Studien sollte man dahingehend untersuchen, ob entsprechend größere Studien in die gleiche Richtung Schlussfolgerungen gemacht haben. Und es sind im Grunde nur große Studien imstande, kleine, aber klinisch wichtige Behandlungserfolge zu beweisen. Und dass man sowohl für den Behandlungseffekt und umso mehr auch für Nebenwirkungen eben zunehmend auf die großen Studien angewiesen ist. Danke für die Aufmerksamkeit.